So viel Technik. Guten Morgen. Danke für die schöne Einladung und die Vorstellung, Matti. Ich kenne einige von euch, Daniel und Martin und so weiter. Wir haben uns öfters mal getroffen hier. Und heute ist mein Privileg, zum ersten Mal bei euch predigen zu dürfen. Das meiste habt ihr schon gehört. Ich war Tänzer vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und dann ging ich in die Mission. So kurz geht das. Und ich bin noch immer Missionar in Deutschland. Meine Familie und ich sind hier ausgesandt von Gemeinden und Unterstützern, die denken, dass das Evangelium in Europa noch immer notwendig ist. Seid ihr auch dabei? Und dass es sehr, sehr wenig Evangelium eigentlich gibt und dass die Gemeinden und die Kirchen schrumpfen. Und dass wir ein riesiges Problem haben, dass prozentuell gesehen Europa der neue dunkle Kontinent ist bezüglich des Evangeliums. Ah, keine Angst, alles gut. Wir sind entspannt, oder? Gut. Das ist toll. Mit der ganzen Technik könntet ihr sowas einbauen hier, so es kommt raus, so du drückst einen Knopf und alles ist gut. Genau, und deshalb sind wir hier. Wir sind hier, weil wir denken, dass Gott uns hierher gesandt hat und wir wollen mitmachen, die gute Nachricht überall zu verkündigen. Und ein Teil dieser Arbeit für mich ist, Studenten zu sagen, ihr wisst nicht alles, noch nicht, das dauert noch ein paar hundert Jahre und seid demütig und solche Sachen. Das sind wichtige so christliche Eigenschaften. Und der zweite Teil, mein Herz brennt für die muslimische Welt. Ich will, dass viele Muslime Jesus kennenlernen. So, das sind so meine zwei Sachen. Das Evangelium verkündigen und möglichst viele Muslime kommen dazu, zur Familie. Ja. Und heute schauen wir uns eine Predigt an. Natürlich gibt es da noch viel mehr, das ich erzählen könnte. Ich bin echt aufgeregt. Ich bin so glücklich, auch meine Freunde hier in der ersten Reihe zu haben. Das ist immer gut. Ich unterrichte auch Homiletik den FTHlern und da gibt es einen Trick. Wenn du neu in einer Gemeinde bist, finde lächelnde Gesichter und predige zu diesen zwei oder drei Personen. Guck nicht rum, wo die Leute da sitzen. Ja, du musst mich erst überzeugen und solche Sachen. Deshalb gucke ich euch die ganze Zeit an. Ja, nein, das mache ich nicht. Natürlich von so vielen Predigten am Palmsonntag könnte man alles Mögliche machen, alles Mögliche predigen. Aber ich habe wirklich gerungen mit dem Predigtthema und es ist eine ganz, ganz nagelneue Predigt, was bedeuten könnte, dass sie schlecht wird, weil sie nicht eingeübt ist, aber wir gehen das Risiko ein und wir gucken uns eine Geschichte an, die ihr alle kennt. Ja, wahrscheinlich alle. Steht's schon da? Der barmherzige Vater und die zwei verlorenen Söhne. In meiner Bibel steht, und der verlorene Sohn. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber eigentlich wollte ich dieses Wort zwei einbauen und ich würde euch ermutigen, zum Gottesdienst mit zwei Sachen zu kommen. Ich bin Missionar, das bedeutet, ich kann Sachen sagen und Leute kränken, ohne dass ich gefeuert werden kann. Das ist gut. Deshalb will ich euch einfach ermutigen, nächstes Mal, übernächstes Mal, wann auch immer, kommt zum Gottesdienst mit zwei Sachen. Eine ist die Bibel. Und die zweite Sache ist ein Stift und ein Blatt Papier. Das sind dann schon drei Sachen. Also ein Stift, damit man aufschreibt, was Gott sagt. Weil wenn meine Frau sagt, Dejan geht zum Rewe einkaufen und sie sagt vier Sachen, ich werde eine bestimmt vergessen, wenn ich es mir nicht aufschreibe. So bin ich. Vielleicht bin ich vergesslicher als andere. Aber wenn Gott was sagt, ist doch so cool, sich das aufzuschreiben und in die Woche mitzutragen und zu sagen, hey Gott, was willst du mit mir machen? Wie willst du mich verändern? Und jetzt schauen wir uns diese ganz, ganz berühmte und bekanntes Gleichnis und gucken mal, ob da irgendetwas drin ist für mich. Ja? Jeder ist heute hier mit einem Schild, das auf seiner Brust hängt und auf diesem Schild steht der folgende Satz. Was bringt mir das? Wieso bin ich hier? Was bringt mir das, was du mir sagen wirst? Und diese Frage muss beantwortet werden. Jede Predigt muss die Frage beantworten, was bringt mir das, was ich jetzt hier höre? Ich könnte auch was anderes mit meiner Zeit machen, oder? Ich bin jetzt hier und jetzt will ich profitieren. Ich will was lernen. Ich will, dass sich mein Leben verändert. Und jetzt gucken wir in die Bibel und schauen uns an, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und hoffentlich spricht der Heilige Geist zu jedem Einzelnen. Und ich will noch kurz beten, weil die vertikale Ebene ist unglaublich wichtig, weil was von der an kommt, ist höchstwahrscheinlich nicht so gut. Deshalb hoffen wir auf Gottes Wort und Gottes Zuspruch und Gottes Rede. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du Jesus geschickt hast, der auch das Wort vorgelebt hat und den wir auch nachahmen versuchen. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen mit deinem Wort und deiner Ermutigung heute berührst und in die Woche schickst, damit sie diese Welt verändern können. Ich bete im Namen Jesu. Amen. In der Geschichte des Christentums, schon seit Hunderten von Jahren, schon seit von Anfang an, gibt es einen Kampf. Es gibt zwei Strömungen, die sich immer wieder aufdrängen. Diese zwei Männer, die ihr da seht, einer ist Pelagius, der andere ist Augustinus. Gott sei Dank hat Augustinus gewonnen. Aber die haben viel gegeneinander gekämpft und geschrieben. Und Pelagius sagt, eigentlich können wir in unserer eigenen Kraft zu Gott kommen. Er muss uns nicht erlösen, er muss uns nicht retten. Wir haben die Macht und die Kraft, das selber zu tun. Also Selbstgerechtigkeit, ich kann, ich bin fähig. Augustinus sagt, nein, wir können nichts. Außer Gottes Gnade, wenn er nicht zu uns kommt, haben wir keine Chance. Wir können nichts tun in unserer eigenen Kraft. Das sind diese zwei Strömungen und die ziehen sich durch das ganze Neue Testament durch. Auch durchs Alte Testament. Immer diese Spannung. Kann ich oder kann ich nicht? Brauche ich Gott oder bin ich gut genug, so wie ich bin? Und das ist dieser eigentliche Kampf. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Diese zwei Häuser, ein Haus ist auf Sand gebaut, das andere Haus ist auf Stein gebaut. Kennt ihr dieses Gleichnis? Also das Fundament ist anders, aber beide bauen ein Haus und das Fundament ist Sand. Die hören Gottes Wort, aber setzen es nicht um. Also die hören das Wort von Gott, aber sagen, ich mache meinen eigenen Weg. Und dieses Haus ist auf Sand gebaut und wird zerstört, wenn die Winde kommen und so weiter. Das andere Haus hört Gottes Wort, tut es auch, setzt es um. Und wenn die Stürme kommen und das Wasser haut auf diesen Leuchtturm rauf, bleibt es da, bleibt es einfach am selben Ort. Nichts kann es umwerfen. Das ist das Fundament. Der Fels ist das Vertrauen auf die Worte Jesu und der Sand ist das Vertrauen auf mich, auf meine Kraft, dass ich mein Leben steuern kann. Und dieser Kampf ist überall zu sehen. Und mit dem barmherzigen Vater und den zwei verlorenen Söhnen können wir diese zwei Richtungen sehr, sehr klar sehen. Am Anfang dieses Gleichnisses steht in der Bibel geschrieben, ganz am Anfang steht geschrieben, Jesus erzählte ihnen das folgende Gleichnis. Und dann kommen drei Gleichnisse. Also es ist im Singular. Drei Gleichnisse, aber es wird benutzt als, hier kommt das Gleichnis. Und alle drei Gleichnisse haben etwas zu tun mit etwas, das verloren ging und dann wurde es wiedergefunden. Beim ersten Gleichnis sind es die 99 Schafe, ein Schaf geht weg und dann sagst du, oh, ich lasse meine 99 Schafe hinterher und renne diesem einem Schaf. Ich finde es und juble und komme zurück und habe eine Feier. Ich habe mein Schaf wiedergefunden. Dann gibt es diese Frau, die hat ihre Goldmünze irgendwo verloren, sucht überall, findet die Goldmünze und hat eine Party. Yes, ich habe meine Goldmünze wiedergefunden. Und dann dieses letzte Gleichnis hat auch mit etwas Verlorenem und Wiedergefundenem zu tun. Und das ist der verlorene Sohn. Und dieses Gleichnis schauen wir uns an. Aber es ist ein Gleichnis und Jesus will etwas zu seinem Publikum sagen. Und gute Bibelexegeten würden sagen, okay, was ist denn da, was passiert da, wo ist der Kontext, zu wem spricht er? Weil Jesus ist ein Meistergeschichtenerzähler, ein Meister. Ich hab mich so gefreut, als du gesagt hast, jetzt gehen die Kinder in die Kinderstunde. Weil dann dachte ich, cool, wir haben eine ganze Stunde. Weil so lange werden wir auch brauchen. Ja? Ich hatte eigentlich 12 Seiten vorbereitet, aber ich habe es auf 5 runtergekürzt, euch zuliebe. Aber dieses Gleichnis ist so unglaublich tief. Wir werden einfach auf der Oberfläche bleiben müssen. Aber die Einsichten, die man hier finden kann, sind unglaublich schön. Und ich freue mich, dass wir in diesen Text eintauchen können. Deshalb würde ich euch ermutigen, die Bibeln zu öffnen oder euer Handy, aber ich habe auch die Übersetzung mitgebracht. Die Worte in diesem Gleichnis fangen folgendermaßen an. Nochmals das Publikum, ich will euch kurz erwähnen, wer da vor Jesus steht. Das sind die Zöllner und die Sünder, also Leute, die wissen, ich bin sündig, ich bin schlecht, Menschen mögen mich überhaupt nicht und so und ich muss mich verstecken und ich bin einfach jemand, der schlecht ist und die wissen das. Und dann gibt es die Pharisäer und die Sadduzäer und die Gelehrten und die sind überzeugt, dass sie nicht schlecht sind, dass sie gut sind und gerecht vor Gott. Also das ist das Publikum, die Gerechten und die Ungerechten. Und Jesus erzählt jetzt ein Gleichnis, um beide anzusprechen. Wir fangen an in Vers 12, wo die Geschichte anfängt mit den folgenden Worten. Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Wow, wir sind jetzt nicht Jesus, das Publikum von Jesus. Aber wenn die Leute von damals diesen Satz hörten, wussten sie, was dieser Satz bedeutet. Vater, ich will, dass du stirbst. Ich will dich tot. Ich will nichts mehr mit dieser Familie zu tun haben. Ich will raus aus der Genealogie. Ich bin fertig mit euch. Ich wünsche mir deinen Tod. Jeder Vater zu dieser Zeit hatte jetzt das Recht, mit dem Handrücken seinem Sohn eine Ohrfeige zu geben. Also, und ihn abzustoßen, zu sagen, wegen diesem Satz bist du jetzt nicht mehr Teil dieser Familie, raus aus meinem Haus. So, das war ganz üblich in dieser Kultur. Du bist fertig. Aber dieser Vater tut das nicht. Er sagt, er lässt es zu, dass dieser Sohn ihn abstößt, dass er ihn beleidigt. Er lässt es zu, weil wahre Liebe, eine wahre Liebe, muss auch abgelehnt werden können. Nur eine wahre Liebe muss abgelehnt werden können. Und dieser Vater lässt das zu und er teilt den Besitz unter den beiden auf. Und das ist sehr, sehr außerhalb der Kultur. Die Leute, die da zuhören, sind jetzt geschockt. Was? Du hast ihn nicht rausgeworfen? Du gibst ihm deinen Besitz? Dieser Vater fungiert außerhalb seiner Kultur. Jetzt hat Jesus die Leute, sie sind jetzt gespannt. Was passiert jetzt? Was ist der nächste Schritt? Was wird passieren mit diesem jungen Mann? Der Mann verlässt das Dorf, die ganze Community ist zutiefst enttäuscht. Also es ist schwer für uns in einer individualistischen Kultur zu verstehen, wie verzahnt alles war. Jeder kannte jeden. Ihr seid hier ein bisschen auf dem Dorf, vielleicht ist das ein bisschen so hier, ich weiß nicht. Aber zu dieser Zeit wusste innerhalb von 5 Minuten jeder, was dieser Sohn getan hat. Und dass er jetzt rausgeworfen wird. Die kennen ihn bei Namen, die haben ihn aufwachsen sehen und die wissen, der ist jetzt weg, der ist nicht mehr Teil von uns. Abgestoßen. Jetzt geht er in die Welt. Nur wenige Tage später hatte der junge Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben, leistete sich, was immer er wollte, indem er sein ganzes Geld verschwendet hat. Ein bisschen Zeit geht vorbei, ich fasse zusammen, eine Hungersnot bricht aus, er hat kein Geld mehr, er ist ein Jude und jetzt kriegt er den schrecklichsten Job aller Zeiten. Er muss Schweine füttern. Also das ist so, tiefer geht nicht. Also es ist der letzte Job aller Zeiten. Und er macht das und er guckt den Schweinen beim Fressen zu und wünscht sich, Mensch, ich würde auch gerne das essen, was sie essen. Dieser halb abgenagerte Apfel sieht wirklich lecker aus. So hungrig war er. Und nicht mal das haben sie ihm gegeben. Und jetzt macht Jesus etwas Cooles. Shakespeare hat das auch getan. Er baut einen Monolog ein. Jetzt, also wirklich, buchstäblich in der Geschichte, wendet man sich zu dem jungen Mann und der junge Mann hat jetzt ein Gespräch mit sich selbst. Jetzt können wir reingucken in seinen Plan. Und er sagt in seinem Plan, okay, die Situation ist schlecht. Was kann ich machen? Ich gehe zurück zu meinem Vater und sage zu ihm, ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Lass mich doch dein Arbeiter werden. Und im Kontext kann man raushören, und ich werde dir alles zurückzahlen, was ich verschwendet habe. So, ich gehe jetzt zurück und jetzt erzählt er sich seinen Plan. Okay, das Problem ist, ich habe das Geld verschwendet, ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater. Ich werde mich bemühen, hart arbeiten, abrackern und hoffentlich auch genug Geld verdienen, damit ich ihm alles zurückzahlen kann. Er versteht das Problem überhaupt nicht. Das Problem ist nicht das verschwendete Geld, sondern die gebrochene Beziehung. Die gebrochene Beziehung zum Vater und das gebrochene Herz des Vaters. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der Vater sieht ihn von Weitem, läuft ihm entgegen, wirft sich auf ihn und fängt an, ihn zu küssen. Im Griechischen ist das eine Handlung, die gleichzeitig passiert. Das Rennen, das Werfen, das Umarmen, das Küssen, alles passiert gleichzeitig. Und jetzt hält er seinen Sohn in seinen Armen. Hatte sein Sohn die Gelegenheit, seinen vorgeübten Monolog auszusprechen? Gar nicht. Der Vater sieht ihn von weit weg. Nichts musste der Sohn sagen, er musste sich nicht rechtfertigen, er musste nicht sagen, ich zahle dir alles zurück. Er sieht den Sohn und fängt an, in seine Richtung zu laufen. So, wir sind wieder kulturell tausende von Jahren entfernt von dieser Kultur und wir wissen nicht, wie teuer diese Handlung war für den Vater. Ein alter Mann in dieser Gesellschaft darf nicht rennen. Er durfte nicht rennen. Unvorstellbar, dass ein alter Mann rennt. Ich kenne diese Kultur ein bisschen. Ich hatte einen ägyptischen Arabischlehrer und der war immer so langsam beim Gehen. Und der setzt sich hin und nichts Schnelles darf passieren. Weil in seiner Kultur, wenn du rennst, bist du ein Kind oder ein Narr. Ja, nur Narren und Kinder rennen sozusagen. Wieso? Weil der Vater beim Rennen, die hatten ja so eine Toga, so ein langes Kleid an. Du kannst ja nicht mit dem Kleid rennen. Die Tradition ja war, du nimmst das Kleid und hältst es entweder in deiner Hand, um rennen zu können, oder zwischen den Zehen. Dann rennst du mit dem Kleid zwischen den Zehen und man sieht die Unterhose. Und ein alter Mann, der sowas tut, dann sagen alle, die spinnen, die Römer. Aber was ist hier los? Wieso rennt dieser Mann? Also es ist eine kostenaufwendige Liebe, die dem Vater etwas kostet, aber es ist ihm egal. Er sieht seinen Sohn und rennt ihm entgegen. Das Problem ist das zerbrochene Herz des Vaters. Und jetzt guck mal, jetzt kommt der Sohn wieder zu Wort. Und die Bibel sagt, der Sohn sagt zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Punkt. Habt ihr es gemerkt? Zwei von den drei vorbereiteten Teilen sind da, aber der dritte Teil fehlt. Lass mich dein Arbeiter werden und ich zahle dir alles zurück. Er sagt das nicht mehr. Ist nicht in diesem Teil, absichtlich. Jedes Wort in der Bibel passt genauso, wie es ist. Jesus sagt, dass dieser junge Mann nicht die Gelegenheit hat oder er entscheidet sich selbst, nicht zu sagen, Vater, ich will dein Arbeiter werden. Wieso? Weil er in diesem Moment eigentlich zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben merkt, ich kann dieses Problem nicht selber lösen. Ich bin total abhängig von der Gnade des Vaters. Ich kann noch 100 Jahre arbeiten. Ich werde nie das wieder gut machen, was ich vermasselt habe. Und er bleibt still. Und er sagt nicht, dass er das Problem lösen kann, sondern ich muss die Gnade des Vaters akzeptieren. Ich selbst kann das Problem nicht beheben. Sein Vater befiehlt den Knechten, Leute, tötet das Mastkalb, schlachtet es, wir feiern ein Fest, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie beginnen ein fröhliches Fest. Und jetzt feiern sie und feiern. Und was wird gefeiert? Oft in unserer Kultur denken wir feiern die Rückkehr des Sohnes. Aber eigentlich in dieser Kultur, und man kann es auch von dem Text sehen, die feiern den Erfolg des Vaters. Der Vater sagt, ich habe es geschafft, ich habe meinen Sohn wiedergewonnen. Lass uns meinen Erfolg feiern. Und die ganze Community muss jetzt aus Respekt kommen. Die muss jetzt kommen, um den Vater zu ehren. Und jetzt fängt diese ganze Feier an und der Sohn ist wieder lebendig. Am Anfang dieser Geschichte hat der Sohn gesagt, Vater, ich will dich tot. Und jetzt endet dieser Teil der Geschichte mit dem Lebendigwerden des Sohnes. Tot, lebendig werden. Und jetzt kommen die Trommeln und das Tanzen und es ist so fröhlich und das Feuer und es riecht so schön und Barbecue und alles Mögliche. Und der ältere Bruder hört die Trommel. Also damals gab es Trommeln beim Feste feiern und viel Rhythmus und so und Tanz, das war alles normal. Könnten wir auch einführen vielleicht und so weiter in unseren Gemeinden vielleicht. Und die Trommeln kommen und die Leute tanzen und der Bruder taucht auf und sagt, hey, was ist denn hier los? Hab ich was verpasst? Und dann sagen sie ihm, ja, dein Bruder ist wieder hier. Dein Vater feiert seinen Erfolg. Und der ältere Bruder tut etwas ziemlich Unvorstellbares zu dieser Zeit. Der Vater ruft ihn und sagt, komm rein, lass uns feiern, dass dein Bruder wieder zurück ist. Und der ältere Bruder sagt, nein, ich werde nicht reinkommen. Nochmals, wir verstehen die Kultur vielleicht nicht so tief. Wenn du deinem Papa sagst, vor den Gästen, ich werde dir nicht gehorchen, hat der Papa das Recht, dich aus der Familie rauszuwerfen. Du bist nicht mehr Teil dieser Familie. Also das ist eine sehr Schamkultur und Schande und Ehre und solche Sachen. Und zu dieser Zeit konnte der Vater sagen, wow, du wagst es vor meinen Gästen, nicht so gegenüber mir zu sein? Geh weg, du bist nicht mehr mein Sohn. Und alle in dieser Kultur würden sagen, ja, der Papa hatte total recht. Aber nein, dieser Vater ist ungewöhnlich. Er macht etwas anderes. In Vers 28 steht, da kam sein Vater zu ihm heraus und redete mit ihm, komm, freu dich mit uns. Die eigentliche Übersetzung ist nicht, er kam heraus, sondern die Übersetzung ist, er kam hinunter. Das ist die Übersetzung. Er kam hinunter, hat sich gedemütigt. Er musste nach unten gehen, um mit diesem Sohn zu sprechen. Trotz dieser schrecklichen Beleidigung lässt sich der Vater auf dieses Gespräch ein. Er kam zu ihm hinunter. Er musste sich demütigen. Genauso wie er sich gedemütigt hat mit dem Kleid zwischen den Zähnen und dem Rennen und alles Mögliche. Diese Liebe war nicht billig. Kostbare, teure Liebe hat er gezeigt. Und jetzt redet er mit seinem Sohn außerhalb der Party. Die Gäste wissen, was hier los ist. Und die denken sich wieder, was ist denn mit diesem Mann los? Der ist gar nicht Teil unserer Kultur. Der handelt anders, als wir es gewohnt sind. Und Jesus versteht das. Er macht das alles absichtlich und redet direkt zu seiner Kultur. Und in Vers 29 sagt dieser junge Mann zu seinem Papa, alle diese Jahre habe ich mich abgerackert, abgeschuftet, gearbeitet. Das Wort bedeutet buchstäblich, ich war dein Sklave. Er sieht sich selbst als einen Sklaven und nicht als einen Sohn. Ich war ein Sklave und all diese Jahre konntest du mir nicht mal eine Ziege geben. Eine kleine, klitzekleine Ziege, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und jetzt, wo dieser Mensch, er sagt gar nicht mein Bruder, er sagt dein Sohn, sagt er. Jetzt, wo dein Sohn wieder zurück ist, er bezeichnet ihn nicht mal als seinen Bruder. Er hätte sagen können, mein Bruder. Dein Sohn wieder zurück ist, jetzt feierst du. Aber für mich hast du nichts getan. Was ist hier das Problem? Die Ziege, das Essen, die Party oder die gebrochene Beziehung zwischen dem älteren Sohn und dem Vater? Das gebrochene Herz. Irgendetwas ist irgendwann schiefgelaufen. Und jetzt haben sie sich voneinander entfernt. Und der ältere Bruder sieht sich nicht als Sohn, sondern als einen Sklaven, der nur gewissenhaft, moralisch seine Sachen pflichtbewusst jeden Tag abarbeitet und kriegt nicht mal ein Danke, nicht mal eine Ziege, nicht mal eine Party. Er fühlt null Liebe von seinem Vater. Und dann sagt der Vater zu ihm, mein Sohn, du bist doch immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, ist deins. Aber dein Bruder, ist wieder zurückgekommen. Er war verloren und ist jetzt wieder gefunden worden. Lass uns feiern, lass uns fröhlich sein. Und wie ein Cliffhanger hört die Geschichte auf. Da sind die Sünder, die Ungerechten, gucken ihn an, Jesus, sagen, ja, das bin ich, ich bin der jüngere Bruder. Und die Gerechten, die sagen, Ja, von wem redet er denn? Meint er vielleicht mich? Das kann doch nicht sein. Aber die Geschichte endet ja nicht. Es ist offen. Wie wird der ältere Bruder reagieren? Sagt er, oh, Papa, du hast recht. So, ich sehe es jetzt von deiner Perspektive. Tut mir leid. Umarmung, Kuss, was wird passieren? Oder sagt er und geht weg? Was passiert? Jesus lädt die Leute ein, eine Entscheidung zu treffen. Am Anfang habe ich gesagt, das Gleichnis. Ein Gleichnis ist eigentlich eine Art, ganz tiefe theologischen Wahrheiten zu vermitteln, in Storyform. Diese Stories sind nicht nur ohne, die sind super tief und komplex. Die muss man im Kontext verstehen. Und es gibt einiges, das man hier herausnehmen könnte als Jesu Hauptpunkt. Aber ich will nur zwei erwähnen und dann kommen wir schon zum Schluss. Die erste Sache, die Jesus hier vermitteln will, ist ein neues Verstehen von Sünde. Ein neues Verstehen von Sünde. Und die zweite Sache ist, er will, dass Leute etwas über ihn lernen. Was für ein Diener ist er? Was für ein Mensch? Was für ein Gott? Also etwas über Jesus, etwas über Sünde. Sünde. Das Interessante an Sünde ist, man kann sündigen, indem man das Gesetz einhält. Man kann auch sündigen, wenn man das Gesetz bricht. Auch die, die das Gesetz gewissenhaft einhalten, können durch Stolz und Selbstgerechtigkeit und ich kann und ich bin und solche Sachen sündigen, obwohl sie jeden Tag ihre Aufgaben gewissenhaft erledigen. Und natürlich diejenigen, die offensichtlich sündigen, die wissen es ja. Diese versteckte Sünde, das würde ich nie tun, ist ein bisschen schwieriger zu enttarnen. Ja, die versteckt sich ein bisschen. Du kannst... Beide Söhne sündigten, einer, indem er ganz böse war und der andere, indem er ganz gut war. Du kannst weit entfernt sein von Gott, indem du die Regeln brichst oder sie einhältst. Und hier ist ein Tipp, falls jemand von euch der ältere Bruder ist, und ich könnte wahrscheinlich mir gut vorstellen, dass es einige gibt, die so sind wie der ältere Bruder vielleicht. Auch ich bin manchmal der ältere Bruder. Er ist nicht nur ich bin oder ich bin nicht. Es gibt Phasen im Leben, wo ich mich so gut fühle mit meinen Bemühungen und Anstrengungen und so weiter. Ich will, dass Leute mich feiern und dass ich was von Gott bekomme und solche Sachen. Also definitiv gibt es solche Phasen in meinem Leben. Vielleicht bin ich gerade in einer von solchen Phasen. Aber wenn du das bist, wenn du der ältere Bruder bist, dann gibt es einen Tipp zu entdecken, ob du das bist. Du spürst die Liebe Gottes nicht. Du hast mir nie eine Party geschmissen. Du hast mir nie eine Ziege geschlachtet. Ich muss nur arbeiten und ich krieg nichts. Ich spüre nichts. Ich spüre keine Liebe, keine Feier, kein gar nichts. Das ist ein Tipp. Wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen verblasst ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du der ältere Bruder geworden bist. Irgendwo, irgendwann. Ist die Beziehung kalt geworden und du fühlst dich wie ein Sklave. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und siehst einfach keine Freude daran. Wenn du der jüngere Bruder bist, das ist ziemlich klar. Du weißt in deinem Herzen, ich mache diese Sachen, ich sollte sie nicht machen, ich muss das ausschalten. Jedes Mal, immer wieder dieser Zyklus von Sachen, die ich über mich hasse, ich will sie aufhören, aber passieren immer wieder. Für beide gibt es eine Lösung. In die offenen Arme des Vaters rennen, seine Liebe annehmen. Einfach dein Ohr auf sein Herz legen und seinen Herzschlag spüren. Diese Intimität ist unglaublich wichtig, weil sie macht den ganzen Stolz weg. Du zerschmelzt einfach in den Armen des liebenden Vaters. Sünde. Du kannst sündigen als guter Mensch. Du kannst sündigen als böser Mensch. Wenn es das Herz des Vaters bricht, bist du einer von den zwei Söhnen. Und das Zweite, das mich so fasziniert an dieser Geschichte und besonders für mich so wichtig ist, weil ich so lange Zeit mit einer Religion verbracht habe, wo es diese Realität nicht gibt, Jesus beschreibt sich selbst. Es gibt verschiedene Interpretationen, wer ist der ältere Vater und so weiter. Ich bin zum Schluss gekommen, dass Jesus eigentlich etwas über sich selbst sagen will. Ich bin so wie dieser ältere Vater. Ich bin bereit, ein Diener zu sein. Ich bin bereit, mich zu demütigen. Ich bin bereit, einen Narren aus mir zu machen. Ich bin bereit, gehorsam aufs Kreuz zu gehen. Diese Schande auf mich zu nehmen. Philipper 2, er erniedrigte sich noch tiefer. Es fängt an, er wurde zu einem Sklaven. Dann erniedrigte er sich noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wir sagen das Wort Kreuz, gibt es hier irgendwo ein Kreuz? Da ist es. Sollte ja sein, irgendwo. Das Kreuz wurde nicht zu einem christlichen Symbol bis zum 4. Jahrhundert nach Christus. Du siehst das Kreuz als Symbol des Christentums hunderte Jahre später, weil es so verbunden war mit Schande. Das verstehen wir heute nicht. Ja, das Kreuz, cool. Wir legen mal so, was weiß ich, machen es schön, Blumen und so. Das Kreuz war hunderte von Jahren lang das schändlichste Symbol, das man sich überhaupt vorstellen konnte. Dass Gott auf ein Kreuz steigen würde und für die Menschen sein Leben geben würde, war einfach unvorstellbar. Das kam von irgendwoher, das konnten sich Menschen nicht ausdenken. Und Jesus war bereit bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Er rennt Sündern hinterher. Er rennt Sündern hinterher. Er öffnet seine Arme, bevor wir die Zeit haben zu sagen, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Kann ich irgendwas tun, damit ich das wettmache? Seine Arme sind schon bereit. Wenn er uns sieht am Horizont, ah, da kommt der Martin, rennen. Egal, was er getan hat, meine Arme sind offen. Ja, ich warte auf dich mit einem Ring und mit neuen Schuhen und mit einem Mastkalb und solche Sachen. Er hält Ausschau für uns alle die ganze Zeit. Kein Preis ist ihm zu hoch für die Wiederherstellung der Beziehung. Ich lese euch meinen Lieblingsvers, einen meiner Lieblingsverse, Hebräer 12, weil du denkst auch über die Motivation. Was kriegt denn Jesus von dieser Sache? Auch Jesus fragt sich vielleicht die Frage, was habe ich davon? Ja? Wie profitiere ich von dieser Sache? Ich will ja auch was aus dieser Sache bekommen. Das ist keine ungeistliche Frage. Und die Bibel beantwortet diese Frage sehr, sehr deutlich. Hebräer 12. Weil große Freude auf ihn wartete. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Da ist die Antwort. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod auf dem Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jesus erwartet ein Fest. Wisst ihr, wie diese ganze Geschichte endet? Dieses Leben, diese Welt, diese Bibel, diese Story, an die wir hoffentlich alle glauben. Wenn nicht, ermutige ich dich dazu, zu versuchen, diese unglaublich schöne Nachricht deine zu machen. Wisst ihr, wie sie endet? Mit einer Feier. Mit einer Feier. Offenbarung 19. Es gibt eine Feier. Wir werden tanzen, Leute, auch wenn ihr das heute nicht macht. Eines Tages wird es passieren. Besser jetzt anfangen zu üben. Es wird Barbecue geben. Es wird keine Tränen mehr geben. Es wird ein Fest. Es wird ein Fest. Jesus will, dass jede verlorene Tochter und jeder verlorene Sohn wieder den Weg zurück zum liebenden Vater findet. Jesus will jede gebrochene Beziehung zum Vater wiederherstellen. Und dann gibt es eine Freude. Die Bibel sagt, jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden worden. Amen. Ich bete noch für uns. Vater, ich danke, dass du hinter uns herrennst, obwohl wir es nicht verdient haben und es nicht verdienen können. Danke dir, dass du die Beziehung, die so oft auch kalt wird und sich wie Sklaverei anfühlt, wiederherstellen willst. Ich danke dir, dass du uns die Sünden vergibst, auch bevor wir überhaupt die Chance haben, uns zu rechtfertigen. Danke dir, dass du immer auf uns wartest und immer uns in unsere Richtung rennst, auch wenn dich das viel kostet. Danke dir, Jesus, dass du den Weg zum Vater ermöglicht hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, wo auch immer er oder sie sich findet, als älterer Bruder, als jüngerer Bruder, dass alle hier wissen, mit voller Gewissheit, dass deine Arme offen sind, ausgestreckt und du kannst es kaum erwarten, dass wir dich wieder umarmen. Ich bete das für jeden Einzelnen im Namen Jesu. Amen.